Herzlich willkommen, liebe Leute. Laufen ist einfach. Euer Podcast von und mit Jan Fitschen. Und heute geht es wieder richtig zur Sache und es wird ganz, ganz wild. Denn, ja, ihr kennt das alle, Laufen ist einfach, aber es ist nicht immer leicht. Manchmal haben wir zu leiden unter widrigen Bedingungen. Das Wetter spielt nicht mit, die Form spielt nicht mit. Es ist hart, es ist anstrengend. Das gehört alles dazu. Besonders anstrengend ist es manchmal aber auch durch die Trainingskollegen. Und da habe ich heute einen dabei, da weiß man nicht genau, ob er mehr unter mir gelitten hat in den vielen, vielen Jahren, die wir gemeinsam auf der Tatanbahn im Wald oder sonst wo unterwegs waren. Ja, ob er jetzt mehr unter mir gelitten hat oder ich mehr unter ihm. Da gehen die Meinungen etwas auseinander. Und damit begrüße ich ganz, ganz herzlich meinen ehemaligen Trainingskollegen, Gegner und besten Trainingslager-Buddy ever, Alexander Lubina. Hi Alex.
Ja, hallo Jan. Schön, dass ich heute hier sein darf.
Ja, na immer. Schwer zu ertragen, aber so, wir machen das Ganze ja zum Glück mit so einer Aufzeichnung, ne, über weite Distanz, da halten wir das dann noch ein bisschen besser miteinander aus. Alex, erzähl mal, also Leistungssport, ja, wir haben uns beide ausgetobt in der Trainingsgruppe vom Tone Kirschbaum damals, da waren noch ein paar andere Kollegen dabei, aber ich glaube, wir haben die meisten Trainingsjahre so miteinander verbracht. Hast du im Kopf, wie viele das waren?
Zehn oder so? Ja, ich müsste ungefähr hinkommen. Also ich bin 99 nach Wattenscheid gewechselt. Da warst du ja, glaube ich, schon ein oder zwei Jahre da. Bin dann Ende 99 auch nach Bochum zum Studieren an die Ruhr-Uni gezogen. Da waren wir dann auch schon fast Nachbarn. Und ab dann haben wir ja quasi, ja nicht jede Trainingseinheit, aber gefühlt 9 von 10 Trainingseinheiten zusammen gemacht. Und ganz genau weiß ich es gar nicht mehr. Entweder habe ich 2008 oder 2009 mit dem Leistungssport dann aufgehört. Also knappe oder gute 10 Jahre sind wir uns gegenseitig auf jeden Fall auf die Nerven gegangen, glaube ich, ja.
War auf jeden Fall eine harte Zeit, ja, keine Frage. Und ich habe dir ja versprochen, ja, also wir machen heute, das ist klar, das ist wieder eine Folge, einmal im Trainingslager. Wir machen heute ganz, ganz viel böse, böse Trainingslagergeschichten. Und ich habe dir versprochen, ich werde das nicht zensieren hier, ja? Also ich werde nichts rausschneiden. Ne? Ich verlasse mich jetzt darauf, dass du mich nicht zu sehr in die Pfanne haust, weil sonst mache ich das bei dir auch, ne? Das ist klar. Ich glaube, da haben wir beide einige Geschichten, die wir erzählen können. Aber wir wollen erstmal noch ein bisschen über unseren Sport an sich so quatschen. Du bist damals ja vom DJK Adler Bottrop zu uns gekommen. Ganz ehrlich, was war denn so der erste Eindruck von der Trainingsgruppe in Wattenscheid?
Es war die DJK Adler 07 Bottrop. So viel Zeit muss sein. Ganz großer Verein. Nein, die DJK Adler 07 Bottrop war ein kleiner, gemütlicher Verein, aber ich hatte da eigentlich für meine Schüler- und Jugendzeit eine ganz gute Trainingsgruppe mit 2, 3 Jungs, die alle 3, 4, 5 Jahre älter waren als ich, aber dafür dann trotzdem so ungefähr mein Niveau hatten. Also da hatte ich dann zumindest zu Jugendzeiten ganz gute Bedingungen, dass ich da auch eine gute Gruppe hatte. Aber die Bedingungen drumherum, die waren eben nicht so ideal, wie sie eben in Wattenscheid jetzt sind oder damals auch schon waren. Also Physio oder Kraftraum oder Leichtathletikhalle, alles das muss man eher ein bisschen improvisieren. In Bottrop hatten wir auch eine, wer weiß jetzt, ob es im Nachhinein schlecht war oder gut war, eine Aschebahn mit einem halben Meter Gefälle, worüber wir uns eigentlich immer ganz, ganz gern lustig gemacht haben, wenn wir trainiert haben. Aber ich meine, die Kenianer trainieren ja auch nicht anders. Und ich hatte damals, glaube ich, auch einen sehr guten Trainer mit dem Peter Rönnspieß, der ja mit mir dann auch mit nach Wattenscheid gekommen ist, der sehr, sehr konzentriert und sehr individuell mit mir oder mit unserer Gruppe trainiert hat. So dass ich auf jeden Fall eine gute Basis gelegt hatte in der Jugendzeit. Und dann bin ich, ja, 99 nach Wattenscheid gekommen. Und ja, da war dann damals der kleine Jan. Also da war es ja ähnlich wie ich auch noch so ein kleiner Frischling. Aber da waren da so Namen wie Rüdiger Stenzel, Marc Ostendart, Michael Fietz, die ja alle schon richtig was auf ihrer Visitenkarte hatten. Also das war schon was Besonderes und irgendwie so ein bisschen eine Ehre, dass man dann da mittrainieren durfte und mit in diese Gruppe reingekommen ist. Das war schon, ja, irgendwie ein bisschen stolz, mit Sicherheit. Aber ich glaube, dann habe ich mich auch relativ schnell ganz gut eingelebt, dass ich mich auch wirklich wohlgefühlt habe in der Truppe, ja.
Ging dir das am Anfang auch so? Also ich kann mich noch sehr deutlich daran erinnern, das erste Jahr in Wattenscheid hatte ich das Gefühl, wirklich in jedem Training, also jetzt nicht unbedingt beim Dauerlauf, aber ansonsten immer, wenn es hart wurde, hatte ich das Gefühl, die haben mich also dermaßen vermöbelt da, die Jungs. Vielleicht verzerrt sich das auch, aber ich fand das echt zäh manchmal, muss ich sagen.
Also, das habe ich ehrlich gesagt gar nicht so in Erinnerung. Vielleicht täuscht das jetzt auch ein wenig. Vielleicht war ich damals schon so gut. Nein, Quatsch.
Na klar.
Zumindest in meinem ersten Jahr, als ich in Wattenscheid war, ich habe ja gerade gesagt, ich habe meinen alten Trainer, den Peter Rönnspies, ja auch noch mitgebracht, der dann ja auch eine Zeit lang in Wattenscheid die Jugendgruppe mittrainiert hat. Und der hat dann, glaube ich, auch noch so ein bisschen darauf geachtet, dass ich wahrscheinlich geplanterweise schon ein bisschen eher aufhöre als die großen Jungs und dementsprechend dann diesen Punkt, wo man richtig verprügelt wird, dass ich vorher schon aufgehört habe und dann eben dann doch mit einem ganz guten Gefühl aus dem Training gegangen bin. Aber ich glaube, das war tatsächlich auch nur in dem ersten Jahr in Wattenscheid so und dann, meine ich, ging es eigentlich schon so los, dass wir beide zusammen mit Schützi, also Carsten Schütz und damals auch Sebastian Bürklein, das waren, glaube ich, so dann meine Haupttrainingspartner, mit denen ich dann die TDLs, die Tempoläufe und so weiter gemacht habe. Und das hat dann eigentlich vom Niveau, glaube ich, schon relativ gut gepasst, dass es so ungefähr ein Niveau war, dass es auf jeden Fall ein Bereich war, dass man vernünftig miteinander trainieren konnte. Die meiste Zeit zumindest.
Die
Natürlich
meiste Zeit.
hat immer einen guten Tag und wenn man dann selber mal keinen guten Tag hat, dann hat man schon ein bisschen gelitten oder musste sich mal durchs Training durchbeißen. Aber ich glaube, genau das ist eben auch das, was die Trainingsgruppe ausmacht. Also es ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man eine nicht zu heterogene Trainingsgruppe hat. Also vom Niveau muss das natürlich schon passen. Aber dann profitiert man, glaube ich, unheimlich davon, dass, wenn man selber nicht den besten Tag hat, was für Gründe auch immer, irgendwie ein Scheißtag an der Uni oder schlecht geschlafen, da kennst du wahrscheinlich mehr von als ich. Und wie gesagt, was für Gründe auch immer, dass man sich manchmal durchs Training, durch irgendwelche Tempoläufe oder Tempodauerläufe, wenn man sich da ein bisschen durchbeißen muss, aber dann hat man eben immer noch die Hacken von einem anderen, an die man sich heften kann und dass man da mit Sicherheit mehr durchzieht, als wenn man alleine ist, wo man dann schneller sagt, ach komm, heute ist nicht mein Tag, heute lasse ich die Beine mal baumeln. Klar, das darf nicht immer sein, man darf nicht immer der sein, der zu viel investieren muss im Training, aber wie gesagt, ich glaube, wir hatten eine recht homogene Gruppe, dass es ganz gut gepasst hat und dass man dann eben an den Tagen, wo man selber nicht den besten Tag hatte, hat einen die Gruppe mitgezogen und beim nächsten Mal war es dann irgendwie wieder andersrum. Ich glaube, das war ein ganz wichtiger Punkt, der uns da in Wattenscheid auf jeden Fall extrem geholfen hat.
Definitiv. Ich glaube, das ist was, was die Trainingsgruppe in Wattenscheid eigentlich über die ganzen Jahre immer extrem geprägt hat. Das war bei uns damals so, das war schon, als du dazugekommen bist, vorher schon so und jetzt momentan ist es genauso, ne? Also wenn ich mir das so angucke, was die da jetzt wieder für ein Riesenteam zusammen haben beim Tono, das ist schon genial und da geht das genauso ab, ne? Da werden sich gegenseitig dumme Sprüche gedrückt beim Training und natürlich versucht
Das
jeder immer
gehört
im Training
dazu.
die anderen auch fertig zu
Ja.
machen, ne? Ganz normal, ne? Da wird dann die mentale Härte geholt. Es geht vielleicht sogar noch ein bisschen härter ab als bei uns, habe ich manchmal das Gefühl, aber vielleicht auch da. Bei uns flogen auch manches Mal, glaube ich, ziemlich die Fetzen. Erinnerst du dich so aus den ersten Anfangsjahren noch an ein paar Kerntrainingseinheiten, wo du wirklich das Gefühl hattest, verdammt, hier weht jetzt ein anderer Wind als eben zu Hause? Ne? Also, ja, DJK Adler 07, Bottrop, da warst ja dann der König, sage ich mal, ne? Und das war in Wattenscheid am Anfang ja erstmal anders.
Ja, also woran ich mich auf jeden Fall ganz gut erinnere, wenn wir früher im Holz trainiert haben, also das Weidmacher Holz, das war ja quasi unser Trainingsgelände, wo wir im Winter viel trainiert haben, wo es ein paar profilierte Runden gibt. Da hatten wir eine 1000 Meter Runde profiliert, da hatten wir 500er am Berg schön profiliert, wo du eben berghoch schnell gelaufen bist und dann eben Trabpause runter, bergab. Und da erinnere ich mich auf jeden Fall daran, dass die Trabpausen auch immer sehr intensiv waren. Also, dass es nicht nur berghoch dann richtig schnell ging, sondern auch da, wo man sich eigentlich ausruhen hätte sollen, dass da auch ganz schön gedrückt wurde und dass man da zusehen musste, dass man dranbleibt. Das war auf jeden Fall schon neu. Ansonsten war für mich immer die Kerneinheit, Königseinheit, auf jeden Fall eine Kerneinheit oder die für mich persönlich, glaube ich, auch ganz wichtig war, der Tempodauerlauf, der bei uns ja klassisch immer am Donnerstag war, der im Winter dann erstmal im Gelände war, dann im Frühjahr am See und dann je mehr es zur Saison ging, eben auf der Bahn die 15, 16 Kilometer TDL. Das war für mich immer eine Einheit, die klar über die Saison gewachsen ist, aber wenn die dann gestanden hat und wenn ich da dann aus der Einheit mit einem guten Gefühl rausgegangen bin, dann wusste ich auch, dass ich fit bin, dass ich was drauf habe und dass die Saison so langsam kommen kann. Also das war für mich, glaube ich, immer so mit die wichtigste Einheit. Und klar, drumherum dann die Tempo-Einheiten. Tausender oder 2000er, was wir oft gemacht haben, habe ich mich eigentlich, glaube ich, in der Gruppe immer ganz wohl gefühlt. Also ich glaube, wir haben die ja nie zu intensiv, also klar, wir haben die schnell gemacht, aber jetzt so im Nachhinein, glaube ich, nie zu intensiv, sondern immer noch so im GA2-Bereich, dass wir vom Laktat her immer noch relativ kontrolliert rausgegangen sind aus den Einheiten, habe ich das Gefühl. Oder so fühlt sich das jetzt an, wenn ich zurückgucke. Vielleicht waren wir damals, wahrscheinlich war ich damals doch immer rattenplatt nach der Einheit und doch relativ froh, dass ich dann ins Bett gekommen bin. Aber jetzt so im Nachgang war das alles locker.
Genau, alles locker und völlig kontrolliert und ganz vernünftig, was wir da gemacht haben, keine Frage. Also ich hatte eher das Gefühl, das war irgendwie so, ja, das meiste war einigermaßen kontrolliert, aber spätestens bei den letzten zwei Läufen oder eben beim Tempodauerlauf bei den letzten zwei Kilometern war eigentlich klar, all in. Und wenn du da irgendwie vorne mitmischen kannst in der Trainingsgruppe, dann ist auch klar, du bist auch in Deutschland ganz vorne mit dabei. Also das war immer so, wenn man zu deutschen Meisterschaften gefahren ist und hatte vorher ein paar gute Einheiten mit dem Team gemacht in Wattenscheid, war klar, um die Medaillen kannst du erstmal mitrennen. Ja, also weiß nicht, wie dir das so ging, aber das war immer so meine Orientierung und mein Anspruch dann.
Ja, aber ich glaube, das trifft ganz gut. Also ich sag mal, 80% der Einheit, klar, das war nicht langsam, aber das war noch so im GR2-Bereich und dann die letzten zwei Läufe oder so die letzten zwei Kilometer beim TDL oder so, da war dann Feuer frei angesagt und dann hat jeder mal seine Muskeln spielen lassen. Das stimmt, darüber kam dann wahrscheinlich so die richtige Härte rein ins Training, ja. Und klar, also wenn man dann in der Wattenscheider-Gruppe beim Training das alles gut mittrainieren konnte, dann konntest du ziemlich sicher sein, dass du in Deutschland vorne mitläufst, egal ob das jetzt 10.000, 5.000 Cross oder was auch immer war, ja.
Und ich glaube, das war im Nachhinein war das auch eine ziemlich gute Trainingssteuerung tatsächlich, denn da gibt es ja verschiedene Philosophien, ja, also manche Leute machen ihre Tempodauerläufe oder ihre Tempoläufe ja so, dass sie wirklich nach der Hälfte der Einheit schon rattenplatt sind und dann irgendwie hinten raus langsamer werden. Bei uns war eigentlich immer klar, du musst dir, wenn es irgendwie geht, halt auch noch ein paar Körner für die letzten paar Dinger aufbewahren. Denn da wird es richtig ernst, ne? Da geht es dann nochmal richtig ab. Ne? Und wer sich dann also zu früh weggeschossen hatte, der hat dann keinen schönen Tag erwischt. Ich glaube, das ist auch tatsächlich was einfach sehr, sehr gut funktioniert hat, denn unsere Trainingsgruppe war und ist da beim Tono ja einfach stark erfolgreich. Und das hängt natürlich mit Dauerläufen zusammen, aber eben auch in ganz, ganz vielen Fällen halt, ja, durch die Steuerung eben bei diesen Kerntrainingseinheiten.
Ja, ich glaube, das war nicht nur bei den Kerntrainingseinheiten so, aber generell haben wir ja immer progressiv trainiert. Also es wurde immer hinten raus nochmal schneller, egal ob das der normale Dauerlauf am See war oder ob das der Tempodauerlauf war oder eben die Tempoläufe. Also ich glaube, es gab ganz, ganz wenig Einheiten, wo du hinten raus langsamer geworden bist. Oder klar, wenn du mal einen schlechten Tag hast oder mal Tempoläufe abgebrochen hast, dann war das so. Aber bei einer normalen Einheit, die du durchgezogen hast, warst du hinten raus immer noch mal einen Ticken schneller als vorne raus. Also ich meine, bei diesen TDLs, die haben ja eigentlich, wenn ich mich recht erinnere, irgendwie immer ganz klassisch erstmal in 3,20 angefangen und hinten raus, also in meinen besten Zeiten sind wir dann da die letzten 4 Kilometer unterm Dreierschnitt noch gelaufen, das weiß ich noch ganz gut. Ich glaube, das spiegelt das schon ganz, ganz gut wider, wie da die Entwicklung in so einem TDL war. Oder generell bei den Trainingseinheiten, bei den Tempoeinheiten.
Ja. Ja. Hast du irgendeine Lieblingseinheit? Also ich weiß, Schwimmen und Athletiktraining war jetzt nicht so dein Favorite.
Na, das habe ich ja immer heimlich gemacht, wenn du nicht dabei warst, damit du denkst, ich mache das nicht.
Genau, natürlich.
Nein, Ich glaube nicht unbedingt Lieblingseinheit, aber ich habe es ja gerade schon gesagt. Also der TDL war für mich auf jeden Fall eine Kerneinheit, den ich, glaube ich, auch ganz gut konnte. Also dieses lange, gleichmäßige oder schnelle Laufen, das konnte ich ganz gut. Da haben wir, glaube ich, ein paar ganz gute Dinger im Lohheilstadion abgefackelt. Da kann ich mich aber auch dran erinnern, also ganz, ganz häufig war es so, Training lief super, alles gut, kein Problem. Aber wenn ich dann abends irgendwie 2, 3 Stunden später im Bett lag, dass ich dann wirklich ganz schön Magenprobleme habe. Also das Training ist mir dann wirklich schon auf den Magen gegangen, dass ich schon gemerkt habe, das ging an die Substanz vom Körper, dass da schon was geleistet wurde. Und das war dann am nächsten Morgen auch wieder alles gut. Da war ich dann von den Beinen auch wieder frisch. Aber wie gesagt, also nach der Einheit habe ich schon gemerkt, das war nicht ohne. Und generell glaube ich aber auch, dass diese normalen Dauerläufe, wo wir dann ja, wenn wir am See gelaufen sind, glaube ich, immer ein ganz gutes Niveau hatten, dass die relativ wichtig waren oder dass wir da schon einen Fokus wirklich auf Qualität gelegt haben. Ich meine, ich habe ja dafür, dass wir Langstreckler waren, auch als 10.000-Meter-Läufer, fand ich, hat es vom Umfang, war das noch gar nicht so riesig. Also da gibt es ja genug Leute, die deutlich mehr Umfang gelaufen sind. Egal, ob das zu den 10.000-Meter-Zeiten oder Marathon-Zeiten war. Klar, das war nicht wenig mit 160 Kilometern in der Woche, aber das ist für so einen richtigen 10.000-Meter-Läufer, glaube ich, auch so das Minimum, was du machen musst, wenn du eben so Spitzenzeiten abliefern willst. Von daher, glaube ich, haben wir in dem Bereich gar nicht überzogen. Und nach dem Tempodauerlauf noch eine Lieblingseinheit. Ich habe es nicht oft gemacht, aber manchmal, wenn wir dann so richtige WA-Einheiten hatten, also wo wir so richtig geballert haben, 2000, 1500 und die dann gut gelaufen sind, dann waren das natürlich immer schöne Einheiten, die auch Spaß haben. Also wenn du da wirklich in diese Tempobereiche kommst, wo du richtig fliegst und es läuft an dem Tag, dann gehst du natürlich mit einem geilen Gefühl aus der Einheit und das macht dann natürlich auch richtig Spaß.
Da hast du auf Texel, glaube ich, mal ein so ein Ding abgefackelt, ne? Das war so ein ganz fieses.
Naja, auf Texel hatte ich 2 ganz gute Wettkampfvorbereitende Einheiten. Also einmal waren wir ja nur nachdem wir im Spanien waren im Frühjahr auf Texel und das war dann kurz vor dieser 10.000 Meter European Challenge. Da bin ich auf der Straße nochmal eine 5.000 gelaufen in knapp unter 14. Das war, glaube ich, schon nicht schlecht. Ansonsten hat mir auf Texel immer die Muschelrunde, die 500er, Spaß gemacht, wo wir ja doch ein paar Einheiten gemacht haben. Aber so eine Einheit, wo ich mich noch...
Ganz böse.
So manche Einheiten vergisst man ja wirklich nicht. Also manchmal so die ganz schlechten, aber natürlich auch die ganz guten. Ich weiß noch, wir haben eine Hallensaison in Dortmund vorbereitet und da hatten wir eben dieses so ein Programm, wo wir... Also ganz genau kriege ich es nicht mehr hin. Es war irgendwie 3.000, 2.000, 1.000 und dann hinten drauf eine 500, das, was wir beide zusammen gemacht haben. Und dann war, glaube ich, die 1.000 schon in knapp unter 2.30 und dann sollten wir eben noch eine 500 rennen. Und dann hieß es, ja, Alex...
Das war aber dann in der
ja,
Halle.
Ja, das war in der Halle, genau. Dann hieß es, ja, Alex, lauf du mal an und in der zweiten Hälfte geht dann Janni vorbei, so nach dem Motto. Und da hatte ich dann nach dem 1000 natürlich schon irgendwie gefühlt 15 Laktate in den Beinen und so geguckt, ich kann gar nicht mehr anlaufen. aber dann, als wir dann erstmal wieder losgelaufen sind, lief das dann doch wieder ganz gut und da habe ich dann gewartet, bis du kamst, aber irgendwie kamst du nicht mehr und dann sind wir irgendwie mit einer 68 aus der 500 rausgegangen.
Habe ich vergessen, die Einheit, komisch.
Also ich kann mich noch an die Einheit erinnern, als wäre es gestern gewesen, ja. Aber wahrscheinlich gibt es genug Einheiten, wo es umgekehrt irgendwie auch noch so war. Ja, aber solche Einheiten, wenn die so laufen, die machen dann natürlich Spaß.
Ja, klar, gerade wenn man hinten raus nochmal so richtig von drauf hat, ne, das ist richtig genial. Wettkampfausdauer, das heißt ja dann auch immer mit relativ langen Pausen normalerweise. Und das waren so Sachen, die wir ganz, ganz gezielt immer nur eingesetzt haben, wirklich vor den großen Wettkämpfen oder vielleicht vor dem Saisoneinstieg. Ne, also das meiste, was wir gemacht haben, waren ja wirklich so die Dauerläufe und dann eben die Klassiker, die wir vorhin schon erzählt haben. Dauerlauftempo 4 Minuten 3,50 so in etwa im Schnitt, ne, wenn ich mich da recht entsinne. Ich müsste auch nochmal selber in meine Protokolle gucken. Ich glaube, viel schneller sind wir meistens nicht gelaufen, oder? Bei den normalen. mal in Dauerläufen?
Also ich würde sagen, ich glaube schon, aber man muss ja auch dazu sagen, ja gut, am See war natürlich viel vermessen, aber da gab es natürlich auch noch nicht diese GPS-Uhren. Ich glaube, ganz, ganz früher haben wir einen Dauerlauf gemacht und dann haben wir nach der Einheit, haben wir ausdiskutiert, was das denn wohl für ein Schnitt war und dann haben wir uns auf eine 3,45 geeinigt.
Gewürfelt.
Ob das 3,45 war oder 4,00 oder 3,40 oder so, weiß nicht, irgendwo in dem Bereich wird es gewesen sein, aber ich glaube, also wir waren auf jeden Fall gut unter 4 Minuten immer unterwegs bei einem normalen Dauerlauf, das glaube ich schon. Aber nochmal zurück zu diesen WA-Einheiten, du hast ja auch gerade gesagt, dass wir die ganz gezielt gemacht haben, da kann ich mich eben auch immer noch genau dran erinnern, ich habe zu Tono, ja nicht oft, aber ein paar Mal gesagt, ich möchte eigentlich mehr solche Einheiten machen, damit ich eben auch beim Spurt im Rennen, wenn es dann abgeht, dass ich auch dabei bin. Und da hat Tono immer gesagt, ja, gerne, aber erstmal musst du auch so fit sein, dass du überhaupt dann noch dabei bist, wenn gespurtet wird. Also sprich erstmal diese Grundlage oder dieser GA2-Bereich von den Tempo-Dauerläufen und den Tempoläufen, das musste stehen, damit man überhaupt erstmal da hinkommt und nicht, dass man dann nachher nur um Platz 24 spurtet und dann den Spurt um Platz 24 um die goldene Weihnachtsgans gewinnt. Ja, das da kann ich mich noch ganz genau dran erinnern, wie Tono mir das dann immer verklickert hat. Ich dann im ersten Moment mit der Antwort total unzufrieden war, aber im Nachhinein war es, glaube ich, gar nicht so falsch.
Ja. Gar nicht so falsch, ja.
Und,
ein bisschen Erfahrung hat er ja, unser Coach.
Ein bisschen Erfahrung hat Tono schon. Und was Tono, glaube ich, auch immer ganz gut konnte, bei dir war es wahrscheinlich ähnlich so, egal ob das jetzt so eine Trainingseinheit war oder wir waren ja auch relativ regelmäßig immer in Leipzig zu diesen sportmedizinischen Untersuchungen und zur Leistungsdiagnostik. Wenn so eine Einheit mal gut gelaufen ist oder wenn so eine Leistungsdiagnostik...
Ja, einmal im Jahr, ne?
Ja, schon zweimal im Jahr, oder? Naja, aber egal, ob diese Leistungsdiagnostik oder die Trainingseinheit, wenn so eine Trainingseinheit richtig gut gelaufen ist, dann hast du ja immer gefühlt wie ein König und dass du Bäume ausreißen kannst und dass die Saison kommen kann. Und wenn da mal eine Einheit eben nicht gelaufen ist, dann hast du wieder gedacht, ganze Saison ist im Arsch, du brauchst gar nicht an die Startlinie gehen. Aber da hat Tono eben auch immer gesagt, es ist nicht diese eine Einheit, die dich fit macht, sondern es ist einfach diese Konstanz und diese ganzen Trainingsjahre oder Monate, über die du das aufbaust, wo du dir die Form holst. Das ist eben nicht nur diese eine Einheit, die dann über deine Form entscheidet. Klar, wenn so eine wichtige WA-Einheit oder so mal in die Hose geht, das ist schon für den Kopf vielleicht das größte Problem und da hat man ein bisschen dran zu ackern, aber diese eine Einheit hat dich dann nicht schneller oder langsamer gemacht oder die war eben nicht kriegsentscheidend. Klar, die gehört dazu, aber am Ende ist es eben doch die Summe des Trainings, die dich dann schnell macht und auch das sind so Sachen, die du als Athlet, glaube ich, erstmal lernen musst. Und irgendwann...
Auf das Statement habe ich gerade noch gewartet.
Ja. Am Anfang konntest du das, glaube ich, auch noch nicht so gut, aber ich glaube, auch ich musste das erstmal lernen, ja.
Ja, die Summe der Einheiten, ne? Wie Herr Kirschbaum so schön zu sagen pflegt. Und
ganz genau, das ist es. Ja.
Ja, und dann erinnere ich mich an so ein paar Sachen. Du hast ja immer so einen Spagat gemacht irgendwie, ne? Also du hast ja diese ganze Leichtathletik und diese Lauferei auf der Bahn und sowas nicht so richtig ernst genommen, ne? Weil deine große Liebe, ja, gilt ja ganz anderen Sportarten eigentlich, ne?
Also da weiß ich, also dass ich das nicht ernst genommen habe, das ist ja totaler Quatsch. Nein, ich habe nebenher auch immer noch Orientierungslaufen gemacht. Das ist ja auch nicht eine ganz andere Sportart, das ist ja auch immer noch Laufen, nur eine andere Art des Laufens. Das habe ich als Schüler in Bottrop oder in der Jugend in Bottrop auch immer schon gemacht. War da dann eigentlich in Jugendzeiten auch ähnlich erfolgreich, also bin in der deutschen Spitze mitgelaufen, habe an Juniorenweltmeisterschaften teilgenommen etc. Hab das dann aber schon, als es dann beim Laufen ernster wurde oder als es dann da wirklich in die deutsche Spitze bei den Männern ging, habe ich das ja schon deutlich weniger gemacht. Ich meine, trainiert habe ich das ja eigentlich fast nie, aber wenn dann mal in der Nähe so ein kleiner OL-Wettkampf war am Wochenende, dann habe ich so einen Dauerlauf schon mal gegen den kleinen OL getauscht. Und Natürlich hat Tono das nicht besonders gerne gesehen. Ich glaube, auf der einen Seite natürlich wegen dem Verletzungsrisiko, was beim OL vielleicht ein bisschen höher ist als beim normalen Laufen, weil du eben mal schneller umknickst oder was auch immer. Und weil es von der Belastung eben schon nochmal was anderes ist als ein normaler Dauerlauf. Also das ist ja mehr so eine Kraftausdauerkomponente, die da noch mehr dabei ist. Und für die Muskulatur ist es auch eine andere Belastung. Da kann es schon sein, dass ich Tono da nicht von jedem OL erzählt habe. Und wenn ich mir dann beim OL mal so zwei, drei Kratzer an den Beinen geholt habe, dann habe ich eben am nächsten Dienstag die Tempoeinheit, auch wenn es im Hochsommer war, in der langen Hose gemacht, weil ich aus Versehen die kurze Hose vergessen habe, was ich Tono dann erzählt habe. Aber es gab zu den Zeiten auch noch nicht so richtig Internet oder so, dass man alles sofort gesehen hat, aber Tono ist ja auch nicht ganz blöd. Und einer von Tonos besten Kumpels, der auch original Wattenscheider ist und jetzt mittlerweile in der Schweiz lebt, war eben auch begeisterter OLer, den ich eben dann auch öfter da mal getroffen habe. Und über den kurzen Buschfunk hat der dann natürlich auch immer Tono erzählt, ja, ich habe dann deinen Athleten habe ich ja wieder getroffen beim OL. Und also Tono wusste, glaube ich, immer ganz gut Bescheid.
Jürgen Jankowski, der Freund, ja.
Ganz genau, wenn ich irgendwo OL gemacht habe. Aber wie gesagt, also eigentlich vor großen Wettkämpfen habe ich das wirklich nicht gemacht. Und es war dann so, dass zum Saisonende, wenn die Leichtathletik-Saison vorbei war, dann standen eigentlich beim OL nochmal die deutschen Meisterschaften auf der Langdistanz oder in der Staffel an oder so. Und die bin ich dann natürlich schon irgendwie nochmal mitgelaufen. Aber ich sag mal, zu meinen Wattenscheider Zeiten, da lag der Fokus ganz klar bei der Lauferei. Und ja. OL habe ich immer gerne, wenn es die Zeit zuließ, nebenbei gemacht. Und heutzutage mache ich auch gerne noch OL, aber das trainiert man ja hier in Duisburg, wo ich jetzt wohne. Da trainierst du ja nicht regelmäßig OL. Also ich fahre dann zu den Wettkämpfen, kriege dann da die Karte in die Hand, aber sonst trainiere ich auch nicht anders als ein Läufer. Aber wenn man, wenn die Hörer mal die Möglichkeit haben oder was von einem OL hören, gerne mal ausprobieren, wenn ihr da irgendwie in der Nähe eines Wettkampfs seid. Wunderschöne Sportart, abwechslungsreich, bisschen anderes als die Lauferei. Also beim OL ist es so, dass die Strecke nicht fix feststeht, sondern dass beispielsweise 10 Punkte der Strecke feststehen und der Läufer dann mit einer Karte von diesem Waldgebiet, wo der Wettkampf ist, die in einem relativ großen Maßstab ist, muss der Läufer dann sich den Weg zwischen diesen Kontrollpunkten selber suchen. Also er sieht dann der erste Posten oder der erste Kontrollpunkt, der ist jetzt beispielsweise 1 Kilometer nach Norden an einem Stein, und da muss der Läufer selbst entscheiden, laufe ich jetzt den Weg außen rum, laufe ich über den Berg, laufe ich rechts um das Dickicht, und man muss eben für sich selber die schnellste Strecke finden und diese dann natürlich auch mit Hilfe der Karte ausführen. Also das, was man sich vornimmt, das klappt natürlich in der Realität auch nicht immer. Also das ist eben die Schwierigkeit beim OL, die das Ganze spannend macht, und dementsprechend ist eben jeder Orientierungslauf auch immer was Neues. Also es ist ja nie eine Strecke gleich und man erlebt immer wieder was anderes. Und jedes Mal, wenn man dann diesen Posten findet, also an diesem Kontrollpunkt, ist dann wirklich so ein kleines rot-weißes Fähnchen. Das ist dann immer schon so ein richtig schönes Erfolgserlebnis, und dann geht es eben weiter. Ja. Und der Janni hat ja auch schon mal du hast eigentlich schon mehr als ein OL-Training gemacht. Hast du nicht auch schon mal einen kleinen Wettkampf mitgemacht oder wie war das?
Ich habe mal diesen kleinen Wettkampf da mitgemacht, aber da bin ich auch wieder grandios gescheitert. Also wir haben in Flexdev das Ganze mal ausprobiert. Das war schon witzig, weil ich den Maßstab von der Karte irgendwie nicht richtig eingeschätzt habe und erstmal so einen Kilometer an dem ersten Posten vorbeigebrezelt bin. Und dann waren wir im Landschaftspark Duisburg, da habe ich das Ganze nochmal probiert.
Ja.
Hab mir die lange Runde ausgesucht und nachher aber nur ein Drittel davon gemacht, weil es doch ein bisschen länger gedauert hat bei mir.
Ja, aber der Landschaftspark Duisburg, der ist auch wirklich speziell. Also zum Laufen und zum Orientierungslaufen ist der Landschaftspark tatsächlich wunderschön, aber der ist zum OL-Machen auch nicht einfach. Aber damals in Flexdev, da kann ich mich noch dran erinnern, da hast du es wirklich gut gemacht. Also da hatte ich schon fast eine glorreiche Zukunft von dir beim OL gesehen, aber wahrscheinlich war es doch ganz gut, dass du beim Laufen geblieben bist, ja.
Würde ich auch sagen. Also ich kann das nur bestätigen, wer OL mal Orientierungslauf mal probieren möchte, ist eine sehr, sehr spannende Erfahrung. Und wenn man nur feststellt, dass der Orientierungssinn, den man ja eigentlich vielleicht sogar ganz gut findet als Läufer, weil meistens findet man ja doch wieder nach Hause, der Orientierungssinn, den man hat, der ist beim OL doch nochmal ganz anders gefordert. Und da steht man manches Mal dann tatsächlich im Wald und sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht, wie man so schön sagt. Haha. So, nee, also auf jeden Fall eine coole Sache. Und auch an diese Geschichte mit deiner langen Hose im Hochsommer erinnere ich mich noch sehr, sehr gut. Also wir haben dir das alle abgenommen damals, diese Geschichte mit dem, ich habe meine Hose vergessen. Da bist du dann erst nach dem Training, hast du dann rausgerückt und uns dann mal deine zerschrammten Beine gezeigt. Sensationell.
Täuschen und tarnen, ja. Das.
Ja, genau. Dann immer mit dem Lausbubengrinsen dabei und so, guck mal Leute, habe ich euch wieder schön an der Nase herumgeführt, ganz hervorragend. Ja, ja, also Tono hatte auf jeden Fall immer in diversen Aktionen relativ viel Spaß mit uns. Kannst du dich daran erinnern, hast du irgendwann mal eine Statistik gemacht, wo du mehr Medaillen gesammelt hast, Orientierungslauf oder eben Laufen ohne Karte? Es war ja schon einiges auch im OL, ne? Also,
ja, aber das, ich glaube, das hält sich tatsächlich relativ die Waage. Ich habe letztens mal so ein bisschen die Statistik nochmal rausgesucht. Also beim Laufen war es so, dass ich bei den Männern oder in der Hauptklasse, ich weiß gar nicht, wie man es genau nennt, ja, bei den Männern, war ich im Einzel dreimal deutscher Meister, einmal über 10.000, einmal 10 Kilometer Straße und einmal im Cross. Dazu kamen dann aber relativ viele Mannschaftsmedaillen, Halbmarathon, 10 Kilometer Straße und so weiter. Und Jugend- und Juniorenzeiten, da müssen das auch so 6-8 deutsche Meistertitel sein in der Leichtathletik. Und beim OL könnte es in der Jugend ein bisschen mehr gewesen sein, aber in der Männerhauptklasse, ja, war es wahrscheinlich knapp mehr. Aber da bin ich ja dann auch in den Zeiten, wo ich in Wattenscheid gelaufen bin, oder ja, in diesen, genau, Hauptzeiten, gar nicht so viel an deutschen Meisterschaften im OL gestartet und wenn, dann eben auch nie richtig, richtig gut vorbereitet. Da war ich wahrscheinlich dann der Schnellste im Feld, aber eben so wie du dann das gerade erzählt hast, bin ich dann doch mal einen Kilometer am Posten vorbeigelaufen, weil einfach dann die Routine auch fehlt. Ja, von daher ist es wahrscheinlich relativ ähnlich, aber ich bin bei beidem auf jeden Fall in der deutschen Spitze immer mitgelaufen. Und in der Leichtathletik oder auch bei der Lauferei ist es, glaube ich, tatsächlich so, bis auf zwei Rennen oder bis auf zwei deutsche Meisterschaften, einmal bin ich ausgestiegen mit Weisheitszahnproblemen, die habe ich mir dann 2 Wochen später auch rausnehmen lassen. Und einmal war ich einfach nicht fit, aber ich bin eben gestartet und habe dann bei einer deutschen Crossmeisterschaft irgendwie, war glaube ich noch nicht mal in den Top 10, das weiß ich gar nicht genau. Aber ansonsten bin ich eigentlich bei jeder Meisterschaft, die ich dann gelaufen bin, irgendwie immer unter die ersten 4 gelaufen. Ich war zwar dann bis auf diese 3 Male nie ganz vorne, aber ich war eigentlich immer in den Top 4. Mal Zweiter, mal Dritter, ganz, ganz oft Vierter. Was, glaube ich, schon eine ganz gute Bilanz ist. Das war dann, egal ob es
ja
5.000, 10.000 oder Cross war, ich hatte eigentlich immer so das Potenzial, um die Medaillen mitzulaufen, aber ich war dann eben oft nie dieser allerschnellste im Endspurt. Deswegen hatte ich ja gerade schon gesagt, dass ich bei Tono immer mehr sprinten wollte, damit ich da dann eben auch mal mitspielen kann. Ja, aber wie gesagt, ganz oft in den Top 4 gelandet und auf jeden Fall einmal Cross, einmal Bahn, einmal Straße auch deutscher Meister gewesen, ja.
Also ich habe definitiv häufiger abgekackt bei deutschen Meisterschaften. Ich erinnere mich mindestens an, ich würde mal sagen, 6 Dinger, wo ich das mal so richtig versemmelt habe.
Ja, aber dafür hast du auch häufiger mal ganz vorne oder ganz oben gestanden. Von daher das ist die Bilanz.
Mit dem Sport hat ganz gut geklappt.
Im Mittelwert ist es wahrscheinlich so rum besser.
Ja, doch, wahrscheinlich. Ja, aber ich habe vorhin angefangen, also wir haben ja jetzt ganz, ganz viel über hier seriösen Sport diskutiert und sowas, ne? Aber das ist ja nur die eine Seite der Medaille, ne? Also ich glaube, man erinnert sich, wenn man viel Sport gemacht hat, natürlich an gute Rennen, an schlechte Rennen, aber man erinnert sich einfach unglaublich viel auch an dieses Ganze drumherum, wo man welche verrückten Typen getroffen hat, kennengelernt hat. Und bei uns war es ja teilweise so, ne, das klingt jetzt immer so ein bisschen wild, ne? Aber 4 Wochen im Doppelbett, ne? In Flexdev, das ist schon auch speziell. Da ist schon auch so drumherum auch mal ganz gut irgendwie die Post abgegangen.
Also, da war ich irgendwie nie dabei.
Gesehen als Heike. Ja, genau, da warst du nie dabei. Erzähl doch mal, Alex, ich habe das damals nie ganz begriffen, dieses Spiel Bierpong. Um was geht's da nochmal?
Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Ich habe es mal ausprobiert, aber es hat, glaube ich, kein gutes Ende genommen, ehrlicherweise. Nein, ja, ein Jahr in Flexdev, das war, glaube ich, das Jahr, wo wir für 299 Euro damals nach Flexdev hin und zurück.
199
waren es. Für 199 Euro hin und zurück geflogen sind nach Frankfurt, Las Vegas. Das muss man sich mal vorstellen. Und in dem Jahr, in dem Trainingslager, haben wir dann auch bei einem OLer, der damals in Flexdev studiert hat, ein Finne, beim Morten Boström in seiner Studenten-WG gewohnt. Also auch die Unterkunftskosten relativ gering gehalten. Also es war ein sehr günstiges Höhentrainingslager in Flexdev. Und wenn wir schon beim
mit runtergelassenen Rollos die ganze Zeit, ich erinnere mich, weil wir nicht offiziell angemeldet waren, sondern uns da einfach reingemogelt haben in die zwei leerstehenden Zimmer.
Genau.
War sehr günstig, in der Tat.
Und wenn wir dann schon mal bei Morten gewohnt haben, der dann da auch in dem Track-Team war, da haben wir dann eben
von der Uni.
Genau, von der Northern Arizona University, die ein ganz gutes Laufteam hatte und immer noch hat. Da haben wir dann eben auch mehrere Einheiten mit diesem Track-Team zusammen gemacht. Ich kann mich jetzt mehr an die Einheiten erinnern, aber kann sein, dass wir dann noch die eine oder andere Party von der Uni mitgenommen haben. Oder eine Thanksgiving-Party kann ich mir nur daran erinnern. Ich kann mich auch noch daran erinnern, wie wir zwei schön unseren Turkey da an Thanksgiving gekocht oder gebraten haben. Und ja, an diese Bierpong-Party kann ich mir ehrlich gesagt nicht mehr dran erinnern, aber ich glaube, am nächsten Tag habe ich ganz gut trainiert.
Du konntest erstaunlicherweise, egal was vorher war, immer gut trainieren, im Gegensatz zum Pitchen, der auch 2 Wochen nach einer Party nichts auf die Kette gekriegt hat. Ja.
Da hätte ich auf jeden Fall mehr Medaillen gewonnen als du, ja. An den Partyman Pitchen kann ich mich noch gut erinnern.
Ganz, ganz böse. Ja, besonders interessant fand ich das wirklich auf diesen Studentenfäden. Also wir waren da, glaube ich, ein oder zwei Mal dann da, dass wir da das eine Mal, ich glaube, um 19 Uhr aufgeschlagen sind. Und da war die Party eigentlich schon vorbei. Da ist irgendwer 21 geworden. Aber alle Leute waren schon fix und fertig und schon wieder nach Hause gegangen. Da haben wir dann auch so ein bisschen, seltsam aus der Wäsche geguckt.
Ja, aber, ist doch eigentlich super. Dann kriegst du ja auch genug Schlaf. Also hast du erstmal eine Party, hast trotzdem noch genug Schlaf bekommen, dass man am nächsten Tag gut trainieren konntest. Also von daher alles richtig gemacht.
Na, auf jeden Fall, also kam mir sehr entgegen, da dieser Lebensstil. Und dass die in diesem riesen Gatorade-Kübel damals dann irgendwie da ihre Getränke gemischt haben, fand ich auch interessant. Ich dachte, da kommen dann nur Elektrolyte rein. Aber auch da, ja, also man lernt wirklich auch durchaus viel so über verschiedene Kulturen kennen in so einem Trainingslager. War ich ganz begeistert. Auch die Trainingsphilosophie von dem Morten insbesondere. I felt like running, da erinnere ich mich so dran. Ne?
Also, dann ist er mal 3 Stunden laufen gegangen.
Ja. Genau.
Ja, aber ich glaube, dass...
Wir immer schön mit unserem Plan, zack, 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 und dann kam da sowas mal raus bei ihm.
Ja, aber ich glaube, das war auch die Ausnahme. Also Morten, der ist ja dann tatsächlich auch 2013 Weltmeister im Orientierungslaufen geworden. Also der war ja auch dann doch kein ganz langsamer und war dann auch sowohl bei der normalen Lauferei relativ gut, also auch finnische Spitze. Und wie gesagt, im OL war der Weltklasse, also der ist Weltmeister geworden und auch sonst auf Top-Niveau mitgelaufen. Der hat auch in Summe wahrscheinlich mehr vernünftig trainiert, als dass er unvernünftig trainiert hat. Also nur, weil du dich bei dem jetzt mal an diese 3-Stunden-Einheit erinnerst, bei dir oder bei uns gibt es wahrscheinlich genauso viele bekloppte Einheiten, die eigentlich wenig sinnvoll sind.
Das stimmt. Das
ist ja genau, beste Beispiel ist ja immer, ja, wenn wir in Flexdev waren, war dann immer... ich weiß gar nicht, 4., 5., 6. Tag oder so, war dann nochmal aktive Regeneration, wo wir dann wandern gegangen sind. Das haben wir dann zumindest die ersten 2, 3 Male immer damit verbunden, dass wir am Grand Canyon wandern gegangen sind. Und dann sind wir eben auch erstmal runtergewandert, 2000 Höhenmeter, und dann wieder hochgewandert. Und das Hochwandern hat...
1000 Höhenmeter,
war das 1000, ne?
2000 waren es ja, nicht.
Okay.
1200 ja, okay. Hoch runter.
Hat aber auch gereicht. Aber am Ende ist es dann doch immer darin ausgeartet, dass wir dann hochgerannt sind und es dann eigentlich auch so ein Ausscheidungsrennen war, was dann mit einer aktiven Regeneration oder Akklimatisation eigentlich gar nicht viel zu tun hatte, sondern auch da haben wir uns dann eigentlich die Lunge aus dem Hals gerannt und waren dann richtig platt, als wir dann endlich oben wieder da waren. Hat vielleicht beim ersten Mal noch damit zusammengehangen, dass wir den Sonnenuntergang oder wie schnell die Sonne untergeht, ein bisschen unterschätzt hatten und wir dann eben wieder draußen sein wollten, bevor es dunkel wird. Aber war dann eben trotzdem nicht ganz so schlau. Aber Spaß hat's gemacht und schön war es auch auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Ich erinnere mich auch, also du bist auf jeden Fall immer der, der als erster losgegangen ist und die anderen provoziert hat. Bin ich mir ziemlich sicher.
Nee.
Bestimmt. Könnte auch der Güssow gewesen sein. Ich war auf jeden Fall auch ganz vorne
mit dabei. Ich war immer nur so ein typischer Mitläufer. Ich war nie der, der angefangen hat.
natürlich. Immer der Brave, ganz klar. Erinnerst du dich noch an unser Alternativtrainingsprogramm, wo wir erst wandern und dann Schlitten fahren waren beim Elden-Lookout?
Ja, das ist auch einer, die ich bestimmt nicht vergessen werde. Ich glaube, das war auch ein Trainingslager, da waren nur wir zwei in Flagstaff und die erste Woche war Tono auch noch mit. Oder Tono ist hinter uns hergereist. Ich glaube, der ist gar nicht mit uns angereist. Kam dann auch ohne Koffer in Flagstaff an und war dann auch noch todkrank. Und hat dann, glaube ich, nur im Bett, im Zimmer der schwarzen Witwe in unserem Haus geschlafen. Das weiß ich noch. Das war irgendwie so das Schlafzimmer, wo Tono dann...
Schwarze Vorhänge.
Genau, das Zimmer, wo Tono dann geschlafen hat, war irgendwie komplett in schwarz gehalten. Also das war schon... deswegen haben wir es wahrscheinlich auch Tono gegeben, das Schlafzimmer, damit wir keine Albträume kriegen. Auf jeden Fall sind wir dann irgendwie... das war ein Trainingslager im November, Dezember müsste das gewesen sein. Also so ein... quasi das erste Trainingslager des, im Höhenblock, wo dann eben die Grundlage im Vordergrund stand. Und da sind wir dann irgendwann morgens aufgestanden und haben dann die Vorhänge aufgemacht und auf einmal haben wir gesehen, hier ist mindestens ein Meter Neuschnee, an Laufen ist nicht zu denken, zumindest vormittags nicht. Da hat Tono dann gesagt, ja Jungs, dann geht er wandern, guck mal, wie weit er kommt, seht zu, dass er ein paar Stunden unterwegs seid, dass er eine Krafteinheit habt oder eine Kraftausdauereinheit. Das war ja dann auch noch diese Phase, wo wir uns an die Höhe ein bisschen anpassen sollten, mussten. Und wir haben die ganze Einheit dann noch ein bisschen ausgebaut und haben uns dann ganz schnell noch an der Tankstelle auf dem Weg zu diesem Hausberg da in Flagstaff jeder so einen Schlitten gekauft für $10. Oder der Schlitten war mehr so ein Wok oder so ein rundes Teil eigentlich nur. Also kein Schlitten, den man in irgendeiner...
Großer Plastikteller.
Genau, kein Schlitten, den man in irgendeiner Form steuern kann, sondern da setzt man sich drauf und fährt runter und hofft, dass nichts im Weg steht. Den haben wir uns dann wie die Ninja Turtles auf den Rücken geschnallt und dann sind wir zwei den Elden Lookout hochgetapert. Da gibt es normalerweise schöne Trails, die man wandern kann. Am Anfang hatten wir tatsächlich auch noch eine Spur auf dem Trail, der wir gefolgt sind. Aber irgendwann hatten wir dann eben die zwei Wanderer, die dann diese Spur getreten haben, überholt. Dann war eben keine Spur mehr da und dann mussten wir die Spur treten. Das wurde also dann nochmal ein bisschen anstrengender. Und irgendwann haben wir dann den Weg oder die Markierung auf jeden Fall verloren, sind dann irgendwie querfeldein den Berg hochgestampft. Und als es dann nicht mehr weiterging, haben wir eine kurze Pause gemacht. Und dann haben wir die Schlitten vom Rücken geschnallt und sind dann den Berg gerade wieder runter gerodelt, wirklich quer durch den Wald. Da hätte nur mal eine Wurzel irgendwie unter dem Schnee liegen müssen, die blöd liegt, dann hätte das auch böse ausgehen können, aber hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und es ist auch gut gegangen. Und an die Einheit kann ich mich tatsächlich noch wie, als wäre es gestern gewesen, erinnern. Würde ich auch sofort wieder machen, auch wenn es sowohl trainingstechnisch als auch gesundheitstechnisch oder risikotechnisch wenig sinnvoll war. Aber hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht.
Also gutes Ausdauertraining war es auf jeden Fall. Ja, gutes Kraftausdauertraining war es auf jeden Fall. Keine Frage. Ich glaube, die Saison danach war auch ganz hervorragend, wenn ich mich recht erinnere.
Ich weiß nicht, welches Jahr das war. Also ich
auch nicht, keine Ahnung.
Wir sind ja ein paar Mal tatsächlich dann auch im Herbst schon im Flagstaff gewesen. Ich weiß noch, einmal habe ich mich in Flagstaff richtig abgeschossen. Das war nicht das erste, ich glaube auch nicht das zweite Mal, dass ich da war, sondern war wahrscheinlich so das dritte oder vierte Jahr in Flagstaff, wo ich eben einfach nicht mit der Form angereist bin, dass ich ein vernünftiges Höhentrainingslager zumindest mit dir oder mit euch dann mitmachen kann. Aber das will man dann natürlich ja auch nicht wahrhaben. Und wenn man da ist und sich dann vernünftig angepasst hat, versucht man ja schon erstmal bei den Einheiten mitzulaufen. Aber das ging dann bei mir dann doch ganz schön in die Hose. So dass ich dann ja nicht mit weniger Form, aber irgendwie nicht mit der Form, die ich mir gewünscht habe, dann aus dem Trainingslager kam. Aber andersrum kam ich eigentlich auch gerade aus diesen Wintertrainingslagern oft mit einer richtig guten Grundlage wieder, dass man wirklich gut durchs Wintertraining gekommen ist. Und das hat sich dann schon ganz gut angefühlt, ja.
So, mit der Erfahrung von wegen auch mal abgeschossen im Höhentrainingslager, was würdest du sagen jetzt für vielleicht einen ambitionierten oder zumindest interessierten Freizeitsportler? Höhentraining mal ausprobieren oder ist es Quatsch? Also es muss ja nicht direkt mit einem Riesenaufwand irgendwie Flexdelf oder Kenia oder sonst was sein. Es geht ja auch irgendwie vielleicht mal St. Moritz im Sommer. Du warst ja auch ein paar Mal mit dabei und hast da ordentlich geballert.
Also ich glaube, um das mal kennenzulernen oder so, ist das vielleicht auch für Freizeitläufer ganz interessant, aber wenn man es richtig machen will, ein Höhentrainingslager, dann muss man ja wirklich schon 4-5 Wochen in der Höhe sein mit der Anpassung, vielleicht eben auch mit der Zeitumstellung und so weiter. Und wahrscheinlich können Freizeitläufer in einem normalen Trainingslager oder in einem Trainingslager, was sie dann auf Meereshöhe dann in Europa machen, entweder Texel oder Italien oder Spanien, Portugal, wo wir immer waren, doch noch effizienter und effektiver trainieren und mehr rausholen, als dass es sich für die wirklich lohnt, in die Höhe zu fahren. Also ich glaube, im absoluten Leistungssport macht das auf jeden Fall Sinn, da das Höhentraining für Langstreckenläufer unerlässlich. Oder ich meine, 80% der Topathleten machen das ja. Aber im Freizeitbereich ist der Aufwand für so ein Höhentrainingslager zu dem, was dann rauskommt, steht wahrscheinlich in keinem Verhältnis. Aber wenn man die Zeit hat, wenn man das Geld hat, muss man ja auch sagen, als Freizeitathlet und seinen kompletten Urlaub gerne für sowas verwendet, mit Sicherheit eine Riesenerfahrung, aber nur um seine Leistung dann in dem Bereich zu verbessern, ist das wahrscheinlich oder mit Sicherheit nicht zwingend notwendig, nee. Aber ja. Ich meine, gerade die Höhentrainingslager, die wir oder die du auch machst mit Kenia oder mit Flagstaff oder mit St. Moritz, das sind natürlich auch wunderschöne Landschaften, wunderschöne Gegenden, wo traumhafte Laufstrecken sind, wo das ganze Trainingslager oder wenn es dann eben auch der Urlaub ist, das ist einfach auch ein Riesenerlebnis. Und wenn man dann da hinfährt, wenn man zur richtigen Zeit hinfährt, egal ob das jetzt Flagstaff, St. Moritz oder Kenia ist, da siehst du ja dann auch die Kipchoges, die Ingebrigtsens, wen auch immer rumlaufen, also deine ganzen Idole und Vorbilder. Also für begeisterte Hobbyläufer, Freizeitläufer ist das damit sicher auf jeden Fall ein Riesenerlebnis, ja.
Ja, würde ich auch so unterschreiben. Ich glaube, diesen riesen Leistungssprung, den kann man nicht erwarten. Das funktioniert einfach nicht, ne? Dafür muss man dann viel zu viel investieren und kann besser irgendwie zu Hause einfach zusehen, dass man seine Regeneration optimiert, dass man seinen Trainingsplan nochmal optimiert. Aber das Erlebnis bei so einem Höhencamp, jetzt auch abgesehen davon, dass es landschaftlich und von den Leuten, die man da trifft, richtig cool ist, allein dieses Erlebnis, wenn man das erste Mal irgendwo in der Höhe trainiert und merkt, ich komme einfach nicht von der Stelle, bin total kurzatmig, das ganze Training, was ich zu Hause gemacht habe, ist irgendwie auf einmal gefühlt wie weggepustet, das glaube ich ist schon was also sehr, sehr einprägend ist. Und was mir vorhin noch einfiel, nach deiner OL-Karriere bist du dann ja auch als Trainer im Orientierungslauf tätig gewesen oder auch immer noch, ne? Zwischendurch sogar fast so als so eine Art Bundestrainer, ne? Bist du das noch? Wie ist es jetzt eigentlich aus?
Ja, ja, also ich habe seit 2013, also inzwischen auch schon ein paar Jährchen, betreue ich einen Athleten, der hier aus dem Ruhrgebiet kommt. Der ist dann auch vor 2 Jahren, also 2018, ist er Juniorenweltmeister im Sprint-OL geworden. Ich glaube, das war der. Naja, es gab eine Junioren-Weltmeisterin aus Deutschland gab es schon mal. Dann gab es noch 2 Athletinnen, die auch mal Medaillen bei Junioren-WMs oder sogar richtigen WMs gewonnen haben. Aber es gab, glaube ich, noch nie einen männlichen Weltmeister oder Junioren-Weltmeister aus Deutschland im Orientierungslaufen. Da ist der Colin, wie gesagt, dann vor 2 Jahren in Ungarn Juniorenweltmeister im Sprint geworden. Und er ist jetzt auch in der deutschen Männerspitze und im Sprint auch in der Weltspitze. Ja, etabliert ist jetzt übertrieben. Also der hatte 2019 auch schon ein gutes Jahr im Erwachsenenbereich. Dieses Jahr ist er natürlich bis jetzt ausgefallen, aber da ist auf jeden Fall noch Potenzial da, dass der Colin auch bei den im Elitebereich bei einer Weltmeisterschaft mal ein paar ganz gute Ergebnisse zeigen kann. Also dieses Jahr wäre eine Sprint-WM gewesen, wo wir schon ein ambitioniertes Ziel gehabt hätten. Gut, das haben wir jetzt eben um ein Jahr verschoben. Muss man gucken, was noch kommt. Aber ja, da bin ich als Trainer noch tätig. Und über die Tätigkeit oder meine Trainertätigkeit mit Colin bin ich dann eben auch so ein bisschen in die Kaderstrukturen reingewachsen, dass ich da auch, ich weiß gar nicht, eine Beraterstelle oder eine Co-Trainer-Funktion auf jeden Fall auch habe, ja.
Also nicht nur selber noch aktiv, ja, wir betteln uns ja nach wie vor ab und zu mal bei irgendwelchen Dauerläufen und gucken dann immer, wer hier der Stärkste ist. Nicht nur selber aktiv, sondern eben auch als Trainer mit all dem Wissen, das du da angehäuft hast, immer noch mit dabei. Und wir sind ja auch gemeinsam aktiv, immer noch, nach wie vor, als Coaches im Robinson-Laufcamp auf Mallorca. Freue ich mich auch wieder sehr drauf, Alex.
Ja, auch da.
Wie ist das so, wenn du da auch wieder den Fitschen die ganze Zeit um dich rum hast?
Ja, das gefällt mir.
Nicht so einfach.
Ja, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Also da habe ich ja dann auch die Rolle des Co-Trainers und du bist dann der Clown, der da vorne steht und erstmal
schön ausgedrückt. Cheftrainer, nicht Clown, bitte. Hallo.
Der Cheftrainer und der Top-Experte.
Unsere Kunden hören zu hier.
Genau, der Cheftrainer und der Top-Experte, der das eben anleitet und da unterstütze ich dich dann halt und da ist es dann auch ganz schön, wenn dann von links nochmal so einen kleinen Seitenhieb, wenn man den nochmal geben kann. Aber nein, tatsächlich gefällt mir das dann ganz gut, quasi so als, nicht als zweite Geige, aber so als Co-Trainer mit dabei zu sein. Also tatsächlich diese Funktion als Cheftrainer oder als Vorturner oder wie man das auch...
Organisator quasi.
Ja, Organisator ist ja nochmal was anderes, aber quasi die Person, die da im Fokus steht, da würde ich mich wahrscheinlich gar nicht so wohlfühlen, aber so als Ergänzung, das macht mir tatsächlich wirklich Spaß. Und da haben wir jetzt auch schon einige Trainingslager gemacht. Diese eine Woche mit dir, die halte ich noch ganz gut aus.
Da ist ja dann mittlerweile auch immer die Familie mit dabei, da geht das auch alles ein bisschen leichter. Bei mir kommt die Family mit, bei dir kommt die Family mit. Tio ist mit am Start, bei mir Ronja und Svea, die Kiddies. Das ist ja immer schon ganz cool. Dieses Jahr geht es dann auch wieder los, freue ich mich also auch sehr drauf. Bin mal gespannt, ich hoffe, das klappt alles so, wie wir uns das vorstellen. Im Oktober, glaube ich, sind wir wieder unterwegs, ne? Genau, hat auf jeden Fall jetzt, kann man wieder buchen alles. Wird, glaube ich, wieder sehr, sehr cool. Und das ist natürlich schon ein bisschen luxuriöser, sage ich mal so, als wir das damals gemacht haben. Ne? Robinson Club ist jetzt nicht irgendwie mit selber kochen und Kartoffeln schälen, so wie das bei uns dann immer der Fall war, um da Geld zu sparen. Vielleicht ist es auch dadurch ein bisschen entspannter als früher. Also mir macht es auf jeden Fall auch immer sehr viel Spaß.
Wir sind ja auch tatsächlich nicht mehr ganz so schnell unterwegs. Vielleicht ist es deswegen auch ein bisschen entspannter.
Es könnte sein. Der Wettkampfcharakter ist ein bisschen weniger geworden. Und ich arbeite auch noch dran. Also ich möchte dich ja gerne auch noch mal irgendwie mal mit nach Kenia schleppen. Müssen wir mal gucken, ob wir das auch noch mal hinkriegen. Mal sehen. Ja, eine sehr schöne Geschichte. Also einmal im Trainingslager, wie gesagt, also da könnten wir, glaube ich, 100.000 Stunden hier erzählen. Ne? Also wir haben auch beide, das seht ihr zum Glück nicht, beide jetzt hier schon 3 Bierchen getrunken, während wir hier sitzen und quatschen. nein, haben wir natürlich nicht.
Ich bin schon beim 4.
Aber einmal im Trainingslager. Ja, na klar, du bist wieder im Vorsprung, wie immer. So, also, was ich mich noch sehr schön dran erinnere, war auch dieser berühmte, lange, ich sag mal, Dauerlauf, war es zumindest am Anfang, im allerersten Trainingslager Flagstaff, Arizona, 2100 Meter über dem Meeresspiegel. Es gab da den berühmten Walnut Canyon, den wir unbedingt erkunden wollten. Hat gut geklappt, ne?
Da gäbe es jetzt tatsächlich 2 Läufer, an die ich mich erinnere aus diesem ersten Trainingslager Flagstaff. Ich weiß noch nicht ganz genau, welchen du meinst. Also wir waren 2007 das erste Mal in der Höhe. Oder das erste Mal in Flagstaff.
Ja, kann gut sein.
Da waren wir im November mit dem Christian Güssow, der ja auch lange Zeit mit uns in Wattenscheid gelaufen ist, und mit dem Christian Köhler aus Rostock in Flagstaff. Da war.
Nee, muss aber früher gewesen sein. Das war auf jeden Fall noch vor der
EM. Nee, das war 2003.
Ja, 2003 oder gewesen. Sowas
ja,
war das
ja, genau,
schon, glaube
genau,
ich.
2003.
Genau,
2003.
Ja, ja, ja. Ja.
Naja, auf jeden Fall war es im Herbst, also im November war das. Tono, ich meine, Tono ist nachgekommen, ich weiß nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall.
Nee, er war mit dabei. Wir haben uns auf dem Hinweg haben wir uns schon verfahren.
Ja, okay. Ja,
da ist Tono in dem einen Auto gefahren und ist dann irgendwie von der Polizei noch angehalten worden, weil er auf dem Highway wenden wollte oder sowas. Okay. War auch ganz interessant.
Na, auf jeden Fall einer unserer ersten Dauerläufe da, oder am Anfang sind wir natürlich da relativ vorsichtig vorsichtig gelaufen und wirklich die Straßen in Flagstaff, die sind eigentlich relativ flach, aber man hat immer mal so ein paar Wellen drin, und bei diesen Wellen ist man da wirklich schon so richtig außer Atem gekommen, das, was man von zu Hause eigentlich nicht kennt. Und so aus den Erzählungen von früher von Martin Block damals, der hat mir viele Tipps zu den Strecken gegeben in Flagstaff, und der Marc Ostendab und der Nico Motschmo, die waren früher ja auch immer da, die sind eigentlich immer nur diese Dirt Road, diese große Dirt Road, also es war so eine Lehmstraße raus und rein gelaufen, und sind eigentlich relativ selten irgendwie links und rechts mal abgebogen. Dabei gab es da ganz viele kleine Wege, die man auch mal ausprobieren konnte. Und teilweise waren die ein bisschen sandiger, aber insgesamt fand ich, konnte man die ganz gut laufen. Man muss eben ein bisschen gucken, wo man hintritt. Und man ist dann eben hintereinander gelaufen teilweise. Aber eigentlich auch wunderschöne Wege. Und wir sind dann bei...
Richtige Single Trails, ja.
Und wir sind dann bei einem unserer ersten Läufe, wo wir dann, glaube ich, eigentlich nur eine 12-Kilometer-Runde machen sollten, sind wir dann eben auch mal ein bisschen rechts und links von dieser Dirt Road gelaufen, und auf einmal haben wir dann wirklich an so einem Vorsprung, an so einem riesigen Canyon gestanden. Also wir sind dann irgendwie zwei, dreimal hier links, da rechts, da wieder links. Und ja, dann standen wir auf einmal in so einem Vorsprung, an so einem riesen Canyon und haben über so ein riesen Tal geguckt und haben da kurz mal Pause gemacht, und nach zwei, drei Minuten wollten wir dann wieder loslaufen, und ich mag das eigentlich nie, wenn man die gleiche Strecke zurückläuft, wie man es auch hingelaufen ist, sondern ich laufe am liebsten immer eine Runde und nicht irgendwie einfach nur hin und zurück, ganz stupide. Und dann haben wir da noch kurz diskutiert, in welche Richtung wir denn jetzt müssten oder in welche Richtung unser Ferienhaus steht, wo wir gewohnt haben. Und ja, vier Leute, vier Meinungen. Ich glaube, es ging wirklich, jeder hatte wirklich eine andere Himmelsrichtung im Gefühl, in der dann unser Haus stehen sollte. Und ich glaube, Herr Güssow, aber bei dem war es wahrscheinlich nur aus Prinzip, weil er was anderes sagen wollte als die anderen, der meinte, nee, wir müssen durch den Canyon. Aber da wir auf dem Hinweg definitiv nicht durch einen Canyon gelaufen sind, konnte das schon mal nicht richtig sein. Auf jeden Fall konnten wir uns irgendwie nicht einigen, in welche Richtung wir nach Hause müssen. Welchen Weg wir dann genommen haben, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, aber bestimmt haben sich damals alle auf den Orientierungsläufer verlassen und ich habe euch dann gut nach Hause geführt.
Was nicht immer funktioniert hat, aber zum Glück relativ oft.
Ja, das ist die eine Geschichte aus dem ersten Jahr.
Ja, sehr, sehr schön an der Geschichte übrigens. Könnt ihr, liebe Leute, könnt ihr euch mitnehmen, ja? Das kennt ihr wahrscheinlich schon, den Spruch, aber das betone ich immer wieder gerne an der Stelle, ja? Läufer verlaufen sich nie, ne? Läufer gehen nur die extra Meile. Ne? Also auch so eine Geschichte erzählen wir natürlich jetzt nicht nur so, ne? Sondern das machen wir in erster Linie, um euch Mut zu machen, ne? Ist klar, weil jeder Kilometer, den man mehr macht, auch wenn es vielleicht nicht unbedingt beabsichtigt war, ist natürlich ein guter Kilometer. Und wenn sich vor euch auf einmal ein Canyon auftut und ihr wisst nicht mehr, ob ihr durch den Canyon durch müsst oder wo überhaupt ihr nach Hause findet, ganz egal, ja. Irgendwann seid ihr wieder zu Hause und dann habt ihr gut trainiert. Aber die zweite Geschichte, die fand ich in der Tat noch interessanter, weil war noch ein bisschen mehr Abenteuer.
Genau. Ja, man muss noch mal dazu sagen, also wie gesagt, das Jahr 2003, also mit GPS und irgendwelchen Routenfunktionen auf der Uhr und Trackback zurück zum Start, das gab es eben alles noch nicht. Ich glaube, es gab noch nicht mal diese, ich glaube, es gab noch gar keine GPS-Uhr, noch nie mal diese allerersten. Also wir sind da wirklich danach Gefühl gelaufen. Wie gesagt, dieser Martin Block, von den Jungs, die vor uns immer schon mal in Flagstaff waren, von dem hatte ich ganz gutes Kartenmaterial bekommen, dass man zumindest mal sehen konnte, wo die Jungs ungefähr gelaufen sind. Und bei diesem Lauf, wo wir uns dann da, wo wir dann an dem Canyon standen, haben wir eben diesen Canyon gesehen und dann haben wir irgendwann mal gesagt, als wir ein, ja, ich glaube, es war irgendwie ein Mittwochnachmittag, wo wir dann nur noch eine lockere 20 oder so machen sollten, also einen ruhigen Dauerlauf, aber ein bisschen länger. Da haben wir uns überlegt, wir fahren heute mal mit dem Auto ein bisschen raus und laufen dann von unten in diesen Canyon rein oder zumindest an den Rand des Canyons, dass wir mal das Laufgebiet, wo wir immer unterwegs waren, mal aus der anderen Richtung erkunden. So, und damit wir dann zu diesem Startpunkt gekommen sind, da mussten wir dann aber gefühlt auch wirklich einmal um diesen Canyon und um dieses ganz große Waldgebiet rumfahren, also einmal quer durch Flagstaff, waren da gefühlt mit dem Auto auch eine halbe Stunde unterwegs. Und dann haben wir da eben unseren Dauerlauf gemacht, mehr oder weniger im Bett oder auf dem Level, wo man weiter unten ist von dem Canyon. Und dann kamen wir ungefähr so nach einer Dreiviertelstunde, wo wir eigentlich schon längst hätten umdrehen sollen, genau an diesen Rand des Canyons, wo wir dann gesehen haben, da haben wir oben haben wir gestanden und jetzt stehen wir eben genau unten. Und das war dann eigentlich auch der Punkt, wo wir hätten umdrehen sollen. Aber man hat dann eben auch gesehen, dass in den Canyon ein Weg reingeht. Und dann kamen wir auf diese, ja, eigentlich Schnapsidee. Ja, wir können doch bestimmt durch den Canyon reinlaufen, dann müssen wir, da kommen wir irgendwo raus. Und dann sind wir ja fast zu Hause bei unserem Haus. Da können wir auch hier nach Hause laufen. Okay, wir hatten natürlich nicht bedacht, dass wir unser Auto noch dann quasi am anderen Ende von Flexif hatten stehen haben, aber wir sind erstmal in den Canyon reingelaufen. Nach 15 Minuten habe ich dann schon gemerkt, ja, das wird jetzt hier dann doch so langsam dunkel und irgendwann ist uns das Auto auch wieder in den Sinn gekommen, dass es vielleicht doch Sinn machte, zurück zum Auto zu laufen. Dann haben wir uns nochmal kurz beratschlagt zu viert und schlussendlich war es dann so, dass wieder dieser Herr Güssow dann doch zu stur war, einfach umzudrehen und der Janni dann auch dieses Abenteuer gerochen hat, durch den Canyon zu laufen. Dann haben wir uns tatsächlich noch getrennt und der Krischi Köhler und ich, wir sind zurück zum Auto gelaufen und die anderen zwei Jungs, also Janni und Christian, also Christian Güssow, die hießen beide Christian, wollten dann direkt zurück zu unserem Haus laufen, dass wir uns dann am Haus wieder treffen. Ja, Krischi Köhler und ich sind dann zurück zum Auto gelaufen, hatten dann auch schon unseren 2-Stunden-Dauerlauf, also gut mehr als 20 Kilometer waren es dann auf jeden Fall und es war auch schon relativ dunkel, aber wir hatten ja dann, sobald wir aus dem Canyon draußen waren, wieder zumindest große Wege, sodass wir auf jeden Fall noch gut zum Auto gekommen sind. Hat alles ganz gut funktioniert und dann sind wir mit dem Auto nach Hause gefahren, also waren dann mit dem Auto nochmal ungefähr eine halbe Stunde unterwegs, bis wir dann zu Hause waren. Mittlerweile war es stockdunkel. Dann kommen wir zu Hause an und ja, Janni und Christian waren noch nicht da. Dann haben Krischi Köhler und ich erstmal geduscht, haben dann schon mal schnell ein bisschen zu Abend gegessen und dann war immer noch keiner da. Und so langsam haben wir uns so ein bisschen Sorgen gemacht, aber wir wussten auch nicht genau, was man machen soll. Wir können ja nicht denen entgegenzulaufen. Hätte nichts gebracht. Anrufen konnten wir sie auch nicht. Es gab zwar schon Handys, aber das hat auch nicht so viel gebracht. Ich meine, die hatten ja kein Telefon dabei. Und ja, irgendwann haben wir, glaube ich, nochmal eine halbe Stunde gewartet. Und dann wurde uns das dann doch zu heikel. Und dann sind Krischi Köhler und ich zur Polizei nach Flagstaff gefahren und haben eine Vermisstenmeldung aufgegeben, dass zwei bekloppte deutsche Läufer da im Canyon verloren gegangen sind. Insgeheim haben Krischi Köhler und ich uns dann schon in so einem Helikopter gesehen, wo wir die dann suchen, fliegen mit der Polizei. Ja, also wir saßen dann auf jeden Fall schon bei der Polizei. Mittlerweile war das, glaube ich, schon 9 Uhr oder 9:30, ich weiß es nicht mehr. Und dann kriege ich einen Anruf von Ben Hetzler aus Deutschland, einer unserer Trainingspartner, der zu Hause geblieben ist. Ja, der Jan hat mich gerade angerufen. Also es war in Deutschland, war es natürlich mitten in der Nacht. Also der Janni hat den Ben wohl irgendwie dann aus dem Bett geklingelt. Und er sollte dann mich anrufen, weil die Jungs meine Handynummer nicht auswendig kannten, und mir zu sagen, die sind da und da, wir sollen die doch da abholen. Und dann saßen Krischi Köhler und ich bei der Polizei und dann hat der Ben eben angerufen. Ja, Alex, der Jan hat mich angerufen. Die sind jetzt da und da, da könnt ihr die abholen fahren. Ja, okay, dann haben wir der Polizei erklärt, ja, die Jungs sind wieder aufgetaucht. Wir gehen jetzt die abholen, danke, tschüss. Dann sind wir nochmal halb durch Flagstaff gefahren. Also ihr seid ja dann irgendwie, glaube ich, schlussendlich doch wieder den Weg zurückgewandert, wie wir auch gelaufen sind und seid dann da. Ja, da kannst du jetzt erstmal wieder weiter erzählen, wie es dann bei euch weiterging, bevor wir euch dann eingesammelt haben.
Ja, das war so ein bisschen unglücklich, weil dieses Mal kurz durch den Canyon weiter nach Hause laufen hat irgendwie nicht so gut geklappt, wie wir das uns vorgestellt hatten. Denn die Wände von diesem Canyon waren verdammt hoch und verdammt steil und da mal kurz hochklettern. Ne, wir wussten ja, der Weg ist da oben an der oberen Klippenkante, aber hochgekommen sind wir halt nicht. Und dann wurde es halt dunkler und dunkler und irgendwie auch der Weg dann nicht mehr so, dass man laufen konnte, sondern halt irgendwelche Riesensteine im Weg. Und dann ging der Mond auf, ja, und es war wirklich so. Wie in so einem schlechten Film, ein riesen weißes Skelett glänzte im Mondlicht. Na, also da muss irgendwie mal so ein Elch da verreckt sein oder so. Und die Knochen lagen da. Und dann wird es halt natürlich, wie das dann so ist, wenn es dunkel wird, dann wird es auch kälter. Und dann, wenn du nur noch gehst und nicht mehr läufst, dann frierst du. Und dann wussten wir, ja, also es gibt gerüchteweise in Flagstaff, das ist ja schon so ein bisschen Holzfällerstadt da oben im Nirgendwo, da gibt es eben Bären. Ne? Und Mountain Lions, die berühmten Pumas. Ja, dann haben wir uns überlegt, also wenn es die jetzt hier irgendwo gibt, dann verpissen die sich doch garantiert irgendwo hin, wo nicht so oft Leute hinkommen. Zum Beispiel hier in diesen Canyon. Dann wurde es uns also doch so ein bisschen mulmig und dann sind wir da rumgestapft und haben gefroren und haben uns dann noch mit einem Stein und einem Stock jeder bewaffnet, um dann diesen Mountain Lion dann im Zweifelsfall in die Flucht zu schlagen. Kamen aber nicht weiter, sind dann umgedreht, dann eben nach zig Stunden wieder an dem Parkplatz gelandet, wo ja eigentlich unser Auto mal stand. Das stand aber ja leider nicht mehr da, weil Krischi Köhler und Alex Dubina ja schon längst davon gefahren waren. Und dann war dieser Parkplatz auch noch mitten im Wald. Und dann haben wir auch noch zwei dunkle Gestalten versucht, im Wald jetzt per Autostopp noch irgendwie da einen Anhalter-Ride zu kriegen. Die meisten sind an uns vorbeigefahren, keiner weiß warum. Irgendwann hat uns jemand mitgenommen bis in den Ort halt, bis nach Flagstaff rein und da haben wir dann irgendwo telefonieren können und euch dann angerufen. Und da wart ihr nicht so richtig amüsiert, als der Telefonruf von uns dann da irgendwie kam, wenn ich mich so richtig erinnere.
Naja, erstmal waren wir schon ein bisschen erleichtert. Wir haben uns ja schon ein bisschen Sorgen um euch gemacht, das schon auf jeden Fall. Aber Krischi und ich waren schon irgendwie ein bisschen stinkig auf euch oder wahrscheinlich war es dann doch die Sorge um euch. Aber
Na, schön. Hat sich das auch geklärt, 10 Jahre später.
ja, wir waren schon dann doch so ein bisschen sauer. Aber trotzdem schön, dass ihr wieder zurückgekommen seid. Wir haben euch dann natürlich auch gerne
Finde ich auch.
abgeholt. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt Auto fahren durften damals zu der Zeit. Also altersmäßig schon, aber ob wir quasi in der Versicherung von dem Mietwagen drin waren, weil wir ja dann doch noch 2003 war ich ja noch zarte 22. Ich glaube, die Versicherung ging ja dann ab 23 irgendwie erst, wurde die günstiger.
Stimmt, da war auch noch
Ich glaube, wir
was.
durften eigentlich auch gar nicht Auto fahren und so weiter und so fort und haben euch dann trotzdem, ja, haben euch dann da abgeholt und ich weiß nur, dass ihr auf jeden Fall an dem Abend, wir sind danach nochmal Burger essen gefahren, nachdem die zwei dann auch geduscht und angezogen waren. Also es war schon, glaube ich, mitten in der Nacht, aber auf jeden Fall haben wir noch einen guten Burger gegessen, den ihr zahlen durftet. Und ich glaube, wir haben dann an dem Abend auch noch eine kleine Reunion-Party gefeiert, die auch auf eure Kosten ging.
Die Wiedererstehung der Canyon verlorenen haben wir gefeiert. Ja, war ziemlich witzig.
Ganz genau, ja.
Passiert einiges. Ja, und im Nachhinein kann man ja auch sagen,
Hättet ihr mal auf mich
diese
gehört
ganze
im Nachhinein,
Trainingslager,
ne? Also das kann
das sowieso natürlich immer, bei allem, was immer irgendwie schiefgegangen ist, hätten wir auf den Alex gehört, wäre das nie passiert. Ich wollte aber auch was ganz anderes hinaus. Und zwar, also auch das war ja wieder so ein Abenteuertrip, ne? Irgendwo mitten ins Gelände und die Single Trails und neue Sachen entdecken und so, ja. Das ist ja auch so ein bisschen zu deiner Leidenschaft geworden, ne? Also so mit Bahnläufen und Straßenläufen ab und zu mal, ja, aber grundsätzlich, ne? Also Orientierungslauf und am besten irgendwo in den Wald und wenn es noch irgendwie geht, irgendwelche Berge hoch, ja? Da haben wir uns ja jetzt auch, ne? Also der Podcast soll ja jetzt hoffentlich dann am Samstag rauskommen, ne? Da haben wir auch wieder Großes vor, ne? Sag an.
Ja, ob das für dich groß wird, bin ich nochmal gespannt.
Na klar, ich bin top in Form.
Ja, also neben dem normalen Laufen und neben dem OL, also ich meine, ich werde keine Bestzeit mehr auf der Straße oder auf der Bahn laufen, aber Laufen in all seinen Formen macht mir immer noch Spaß und irgendwann nach meiner richtig aktiven Karriere bin ich dann irgendwie auch mal beim Trailrunning gelandet. Ich glaube, den ersten Trailrun bin ich, oder den ersten Wettkampf bin ich dann tatsächlich in Dortmund gelaufen. Man soll es nicht glauben, auch in Dortmund kann man wunderschöne Trails mit genügend Höhenmeter laufen. Also das gilt eigentlich für das ganze Ruhrgebiet. Wenn man sich ein bisschen auskennt, hat man hier überall auch wunderschöne Laufstrecken, auch viele kleine Wege, und wenn man möchte, findet man auch genug Höhenmeter. Natürlich nicht so viel wie in den Alpen oder in den Mittelgebirgen, aber Ruhrgebiet ist nicht nur flach und nicht nur Straße. Naja, auf jeden Fall habe ich in den letzten Jahren auch immer mal wieder die Trailschuhe geschnürt und bin Wettkämpfe in den Bergen gelaufen. Also ich bin den Transalpine Run 2 oder 3 Mal schon gelaufen. Einmal unter anderem mit Sebastian Hallmann, was ja auch ein langjähriger Weggefährte auf der Bahn von uns war. Zwar im anderen Verein, also eigentlich unser Konkurrent. Aber mit dem waren wir auch in unzähligen Trainingslagern unterwegs. Und den Zugspitz Ultra Trail bin ich auch schon ein paar Mal gelaufen. Zwar noch nicht die ganze Distanz, also nicht um die Zugspitze rum, die 100 Kilometer, aber die ganzen anderen Distanzen, 35 und 60 Kilometer, also den Base Trail und Super Trail bin ich schon mal gelaufen. Und ja, dieses Jahr fällt der Zut, ja, wie so viele andere Events ja leider aus. Und da wurde dann der Virtual Zut ins Leben gerufen. Also das sieht so aus, dass man eben innerhalb von einer Woche, also von dieser Woche jetzt dann seine Wettkampfdistanz laufen kann. Das kann man dann eben auch auf mehrere Läufe ausdehnen. Und da war ich jetzt, meinen ersten Lauf hatte ich dann am Montag mit Christoph Lohse zusammen auf der Halde in Bottrop gemacht. Also auch da kann man ordentlich Höhenmeter sammeln und auch richtig schöne Wege rennen. Da haben wir schon einen schönen längeren Lauf gemacht. Und jetzt am Samstag werde ich dann mit dem Janni ins Siebengebirge fahren. Also südlich von Bonn, da werden wir in Königswinter starten. Da bin ich, ja, wahrscheinlich, das ist auch schon über 10 Jahre her. Auf jeden Fall bin ich da schon 1, 2, 3 Mal gelaufen. Und da kann man schon richtig Höhenmeter sammeln. Und da gibt es auch wunderschöne Wege. Und für alle Strava-Verrückten gibt es da auch einige Segmente, und ich habe für uns da auch schon so 2, 3 Segmente rausgesucht, an denen wir uns auf jeden Fall versuchen werden. Also das eine, das hat tatsächlich ein Arbeitskollege von mir, der auch mal in Bonn oder, ich weiß gar nicht, doch, ich meine, er hat damals in Bonn gewohnt, hat sich das Segment, oder der hat momentan noch das Segment, und das andere Segment ist ein Downhill, um das ich für die Trail Insider, die zuhören, die werden die Jungs auf jeden Fall kennen, um das ich Moritz auf der Heide und Tom Schlegel auf jeden Fall immer gestritten haben. Oder nicht gestritten, sondern der Tom hatte das lange Zeit und Moritz hat sich ein paar Mal dran versucht, hat es aber irgendwie nicht erfolgreich geschafft, sich das Segment zu holen. Und irgendwann kam dann noch ein Dritter dazu, der lachende Dritte, der dann die beiden da nochmal in Grund und Boden gelaufen hat. Das Segment werden wir auch nochmal laufen, aber ich bezweifle, dass wir da die Bestzeit aufstellen werden. Bei dem anderen Segment, was der Andi hat, bin ich eigentlich ganz optimistisch, dass wir das kriegen. Es sind aber auch beides Downhill-Segmente, und Jannis Downhill-Talent
ich wollte es gerade sagen.
Auf dem Trail, das ist auf jeden Fall noch ausbaufähig. Also ich bin schon...
Such mal lieber was, wo es bergauf geht hier. Kann doch nicht sein.
Ich bin schon kein guter Downhill-Läufer, aber den Jan hänge ich da noch 3-mal ab. Von daher gehe ich da recht entspannt an die Einheit von Samstag ran. Berghoch kommt man ja irgendwie immer. Ich meine, im Zweifel läuft sie ja langsamer, aber die Spitze reißt ja immer. Aber diese ganzen Trail-Events, die werden ja tatsächlich im Downhill gewonnen. Und da ist es... also bei den Wettkämpfen, wo ich früher mitgelaufen bin, als ich zumindest noch eine einigermaßen ganz ordentliche Form hatte, da bin ich dann regelmäßig irgendwie mit dem ersten Verfolgerfeld oder so oben auf dem Berg angekommen, und wenn es dann am Schluss nochmal 1500 oder 2000 Höhenmeter runterging am Schluss, da haben die mich so dermaßen in Grund und Boden gerannt, dass ich da wirklich auf diesen 1500 bis 2000 Höhenmeter runter einfach nochmal eine halbe Stunde verloren habe, dass dann auch die ersten Frauen wieder an mir vorbeikamen, weil ich das einfach technisch überhaupt nicht laufen kann. Also erstmal, die Muskulatur ist da gar nicht angepasst. Koordinativ kriege ich das nicht hin. Und dann habe ich auch einfach viel zu viel Schiss, dass ich das einfach nicht so rollen lassen kann, wie die Jungs, die da in den Bergen zu Hause sind oder die regelmäßig da laufen. Aber ja, macht auf jeden Fall Spaß und ich habe eine schöne Runde für uns rausgesucht am Samstag mit schönen Bergaufstücken und schönen Bergabstücken. Da werden wir uns schon 2-3 Stunden vergnügen auf jeden Fall.
20 Kilometer und 1000 Höhenmeter oder sowas habe ich, glaube ich, irgendwie gesehen, auf dem, was du mir geschickt hast, so Pi mal Daumen. Kann das sein?
Ja, ich glaube 22 und 1200 oder 1400. Aber wie, also die Höhenmeter nach oben sind nicht das Problem. Die Höhenmeter nach
ja,
unten.
Ja, ja, das ist mir schon klar.
Aber
also sagen wir so, die Meter nach oben sind ein Problem, aber ein größeres Problem sind die Meter nach unten.
Oder
ja.
So,
ja, also wir werden sehen, ne, liebe Leute, also wenn ihr nochmal was zu lachen haben wollt, dann guckt auf jeden Fall nochmal beim Lubina und bei mir nachher bei Strava vorbei. Je nachdem, wann ihr das Ganze hier hört. Ihr könnt natürlich auch einfach parallel mitlaufen, ja, und dann gucken, ob ihr noch vielleicht schneller seid auf demselben Trail. Wird auf jeden Fall mal wieder ein Happening. Ich bin gespannt und freue mich jetzt schon auf den Sonntag, muss ich sagen, wenn das Ding hinter uns liegt.
Freu dich lieber auf den Dienstag, dann gehen die Beine wieder ganz gut.
Oder so. Ja, ja.
Nein, aber
ja.
Es soll ja schönes Wetter werden, also es wird ein schöner Samstag und ja. Da werden wir uns dann das Bierchen nach dem Lauf auf jeden Fall verdienen. Und das werden wir dann auch trinken.
Hervorragend. Hervorragend. Sehr schön. So, wir haben 1:15 haben wir hier gequatscht. Liebe Leute, ich habe eigentlich immer mir mal so sagen lassen, eine Stunde wäre ganz gut für einen Podcast. War klar, dass das nicht funktioniert, weil der Alex hat, ist so eine Labertasche, ne? Also der erzählt ja stundenlang, selbst ich komme nicht dazwischen. Versuche noch schneller zu reden als sonst, damit ich überhaupt irgendwie meine großen Weisheiten hier unter die Leute bringen kann. Hat jetzt nur bedingt geklappt, dafür habt ihr ganz, ganz viel Weisheit aus dem Munde von Alexander Lubina, ja, vernommen.
Aber
fand ich nicht schlecht.
Bis jetzt waren wir auch eigentlich nur in einem Trainingslager in Flexdale, wovon wir Geschichten erzählt haben. Du bist ja heute eigentlich noch relativ gut davon gekommen. Also ich hätte dich, ich kann noch ein paar Geschichten erzählen. Also wenn wir nochmal zu einem Podcast kommen, wo es dann nochmal ums Trainingslager geht, dann werde ich nochmal die Geschichten aus Portugal, von Texel und wo auch immer auspacken. Also.
Oh ja, ich erinnere mich auch noch. Irgendwie verbrannte Handtücher beim Lagerfeuer.
Ja, das warst du ja wieder.
Poolparty. Nee, das war ich nicht. Poolparty gab es auch irgendwo, wo wir fast aus dem Hotel geflogen wären. Das war, glaube ich, Portugal. Was hatten wir noch?
Das
so?
War ja, ein
also
Trainingslager
machen wir in Detail ein andermal. Genau, das war ein Trainingslager. Da ging ganz gut die Post ab auch. War auch nicht schlecht, ne? Als wir noch jung und wild waren und so. Ne? Aber gut trainiert haben wir außerdem natürlich auch. Also einmal im Trainingslager, ihr merkt, da ist noch ganz, ganz viel Potenzial für die zweite, dritte und vierte Folge. Special mit Alexander Lubina. Eventuell hätte ich dich auch mal ganz gerne dabei bei meinem Live-Chat bei Instagram. Vielleicht kriegen wir das auch nochmal geregelt. Hatte ich eigentlich auch geplant. Aber jetzt hat sich das so ganz gut angeboten. Und von daher, ja, lieber Alex, ne? Vielen, vielen Dank, dass du hier mal richtig aus der Kiste geplaudert hast. Ne?
Ja, gerne. Wir sehen uns dann am Samstag auf dem Trail und vielleicht können wir danach hier direkt den nächsten Podcast machen und zumindest oder während des Trails 1-2 O-Töne von dir einfangen oder vielleicht ein paar Videosequenzen, wie du bergab läufst. mal gucken, vielleicht machen wir da ganz schnell was.
Gibt ein Trailrunning-Special dann nochmal, ja.
Genau.
Mal gucken. Okay, super. Also, Alex.
Ja, danke schön.
Hast du noch ein schönes Schlusswort?
Nö, erstmal nicht. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. gerne nochmal. Und wie gesagt, erstmal freue ich mich jetzt auf den Samstag. Ist zwar schön, mit dir zu quatschen, aber mit dir zu laufen macht dann doch nochmal mehr Spaß.
Und dabei können wir vielleicht auch noch ein bisschen quatschen, wenn ich die Luft dann noch habe.
Wenn du dann noch quatschen kannst, ganz genau, ja, ja.
Ganz genau. Okay, also liebe Leute, vielen, vielen Dank fürs Einschalten, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. War eine coole Sache wieder. Wir schwelgen in Erinnerung, ihr habt das gemerkt. Das macht sehr, sehr viel Laune und vielleicht inspiriert euch das ja auch nochmal, so ein bisschen selber zu gucken, ey Mann, da habe ich doch was Cooles mitgemacht, da habe ich irgendwie wirklich hier mal mit dem und dem da ein richtig geniales Training gemacht, aber eben vielleicht nachher auch eine schöne Party gefeiert. Was auch immer. Ich bin mir sicher, da fällt euch was ein. Und Solange ihr davon träumt, ja, hört ihr vielleicht nebenbei unseren Podcast und dann hoffe ich, dass ihr auch in der nächsten Woche wieder dabei seid. Um was es da geht, habe ich keine Ahnung. Vielleicht um Fitschen, der irgendwie im Siebengebirge verschollen gegangen ist und von Alexander Lubina mit dem Hubschrauber gerettet werden musste oder ähnliches. Man weiß es noch nicht, ich bin mir aber sicher, es fällt mir was ein. Deswegen schön, dass ihr dabei wart und nächste Woche dann hoffentlich auch wieder dabei seid. Samstag gibt es die nächste Folge von Laufen ist einfach. Der Podcast von und mit Jan Fitschen und immer auch mal wieder mit ganz coolen Gästen. Lieber Alex, danke dir und wir sehen uns Samstag.
Bis dann. Ciao. Tschüss.